Kann man irgendworan erkennen, dass eine Krise wirklich gefährlich wird? Dass also, dass sich irgendwas anbahnt, wo man sagen muss, oh, das könnte aber langsam so weit führen, dass wir auseinandergehen.
Aber wie streitet ihr? Wie geht ihr miteinander um, wenn es anstrengend wird? Und John Gottman hat 4 große Bereiche identifiziert, die er so krass findet und die sich so durchgezogen haben durch die Problempaare, die nachher auseinandergekracht sind, dass er sagt, das sind die apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung. Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist Geliebtes Leben, alles was deine Ehe besser macht. Euer Podcast, den ihr mittlerweile so liebt und wir lieben ihn auch. Wir sind Markus und Susanne Mockler und wir möchten euch mit diesem Podcast ermutigen für eure Paarbeziehung.
Ihr wisst ja, diesen Podcast braucht ihr nicht, wenn es euch immer gut geht. Denn wenn es euch immer gut geht, dann geht es ja gut. Sondern eine Ehe und eine Paarbeziehung ist ein langes Ding und da gibt es halt auch schwierige Zeiten. Und heute wollen wir mal der Frage nachgehen. Krisen gibt es ja immer, aber kann man irgendworan erkennen, dass eine Krise wirklich gefährlich wird? Dass also, dass sich irgendwas anbahnt, wo man sagen muss, oh, das könnte aber langsam so weit führen, dass wir auseinandergehen.
Eine ganz ähnliche Frage hat sich der Psychologe John Gottman gestellt. Der berühmte Paarpsychologe aus USA, der hat jahrelang eigentlich sein ganzes Leben als Forscher dieser Frage geweiht, was machen Paare richtig, dass ihre Beziehung gelingt und was machen die falsch, deren Ehe auseinanderbricht oder deren Beziehung nicht hält. Und er hat das gemacht in Ehelaboratorien, die hat er eingerichtet, also Wohnungen, in die Paare eingezogen sind. Und er hat dort versteckte Kameras oder Kameras aufgebaut, die haben sich filmen lassen bei ihrem Zusammenleben, bei der Art, wie sie miteinander gestritten haben. Und John Gottman hat dann gesagt, ich kann das echt mit einer ganz hohen, ich glaube, er hat gesagt 95%igen Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob ein Paar zusammenbleiben wird oder nicht. Wow, ganz schön steile These, gell? Steile Behauptung. Ja.
Er hat darauf geschaut, wie die also miteinander kommunizieren und ihn hat besonders interessiert auch, wie die miteinander streiten. Also ihm war klar, Streit kommt immer mal irgendwie irgendwo vor, aber wie die Paare das machen, daran konnte er unendlich viel ablesen über die Qualität ihrer Beziehung und auch über die Gefährdung ihrer Beziehung. Und über diese Erkenntnisse, die er gewonnen hat, wollen wir jetzt sprechen.
Genau, also halten wir nochmal fest, ganz wichtig, Streit kommt quasi in jeder Beziehung vor. Jawohl. Streit ist an sich nicht böse, Streit ist manchmal vielleicht sogar wichtig, damit beide auf ihre Kosten kommen, ihre Bedürfnisse äußern können. Aber wie streitet ihr? Wie geht ihr miteinander um, wenn es anstrengend wird? Und John Gottman hat 4 große Bereiche identifiziert, die er so krass findet und die sich so durchgezogen haben durch die Problempaare, die nachher auseinandergekracht sind, dass er sagt, das sind die apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung.
Apokalyptische Reiter, die bibelfesten Wissens, kommt im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, vor. Die verkündigen das Ende der Welt, das Endgericht. Also da geht es dann zu Ende und klar, dass einer wie Gottman dann sagt, das passt sehr gut zu Paaren, die sich so auseinander streiten, dass aufs Ende ihrer Beziehung zugeht. Welche sind die 4 apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung?
Ja, der erste, den er identifiziert hat, ist der Fakt, ist Kritik. Und er sagt, Kritik, wenn sie gehäuft ist, wenn sie so der Dauerzustand ist, ist absolutes Gift für eine Beziehung. Es ist spannend, wir haben einen Podcast gemacht zum Thema Nörgeln und ich habe jetzt von mehreren Hörerinnen und Hörern gehört, dass der für sie besonders bedeutsam war, dass sie den besonders wichtig fanden. Und es ist genau das, gell?
Ja.
Dass wir einander nicht stehen lassen oder dass wir, wenn wir was anzumahnen haben oder was bemängeln, dass wir das so mit einer scharfen und kritischen und nörgeligen Art machen, die den anderen nicht stehen lässt.
Ja, das ist so eine Grundhaltung. Ich sehe den anderen negativ. Und das kommt ja dann auch in diesen Pauschalisierungen, du bist immer, du tust nie und so weiter. Stimmt ja eigentlich in der Regel nicht. Aber wenn wir so schlecht drauf sind und so negativ, so diese dauerkritische Perspektive haben, dann kommen wir genau zu solchen Aussagen. Übrigens bis hin zur generellen Abwertung unserer Liebesgeschichte, weil wir dann sagen, ach, es war immer schwierig und du hast mir immer Probleme gemacht. Und dann werden die positiven Dinge, wegen derer man ja geheiratet hat, ganz schnell vergessen.
Ist uns oft passiert, mir häufig passiert. Ich habe mich da echt ein Stück weit ertappt gefühlt mit diesem Reiter, dass ich auch mich, also ich nehme einfach Anstoß, wenn du Sachen liegen lässt oder wenn du Dinge nicht tust, die ich da gern hätte, dass du tust oder wenn du nicht so lieb zu mir bist und ich verallgemeinere das dann manchmal ja. Und ich falle dann in dieses Du und Nie und Immer und das ist einfach komplett destruktiv, ich gebe es zu. Stimmt ja gar nicht,
würde ich doch auch sagen. Jetzt ist die Frage, sind wir diesen apokalyptischen Reitern hilflos und wehrlos ausgeliefert? Und unsere Botschaft heute ist natürlich nein. Wir können, wenn wir merken, da ist einer im Anritt, ein apokalyptischer Reiter, wir können da auch was dagegen tun. Was können wir, wenn wir spüren, wir sind zu kritisch, wir sind zu negativ, was können wir tun, um diesen apokalyptischen Reiter zurückzudrängen?
Naja, ich kann natürlich auf jeden Fall mich bemühen, nicht du und immer zu sagen und nie, sondern ich kann aus meiner Perspektive sagen, mir wäre es so wichtig, also wie du mir zum Beispiel sagst, mir ist echt so wichtig, dass wir pünktlich sind. Bitte gib dir Mühe und komm mir da entgegen und nicht, du bist nie pünktlich, du machst immer, du brauchst immer so lange oder so. Also versucht bei euch zu bleiben, versucht es aus eurer Perspektive dem anderen zu sagen, versucht um Verständnis für eure Sicht zu werben auch.
Ja, und stellt eure negative Sichtweise mal fundamental in Frage. Das heißt, wenn ihr merkt, ich bin gerade dir gegenüber eher auf Krawall gebürstet, dass ihr euch mal bewusst macht, was ist alles gut? Was ist positiv? Was war in der Vergangenheit positiv? Eigentlich sogar, was war heute positiv, obwohl wir uns gezofft haben? Da gibt es in unserem Buch, da geht noch was, unter den Love Hacks zum Beispiel den 60-Sekunden-Rückblick, dass man sagt, ich schaue mal zurück, was war in den letzten 24 Stunden bei uns gut? Und selbst da wird man in der Regel irgendwas finden, bis dahin, dass der eine für den anderen was Selbstverständliches gemacht hat. Was weiß ich, der eine hat Schnee geschippt, der andere hat das Frühstück gemacht. So Dinge, die man füreinander tut, wenn man zusammenlebt. Und sagt, hey, das funktioniert ja auch weiterhin zwischen uns. Auch wenn wir uns geschritten haben, das ist was Positives.
Mir hilft es auch inzwischen. Also ich merke, dass ich da wirklich an mir arbeiten möchte und muss. Und mir hilft es dann auch darauf zu achten, dass ich auch gut über dich vor anderen rede, dass ich dich nicht kritisch in ein kritisches Licht setze. Ja. Und dass ich, mir hilft es in dem Moment, wo ich dich kritisch sehe und nörgeln möchte und merke, ich reg mich so auf über dich und ich bin so krummelig und krantig gegen dich, dass ich dann für dich bete. Das hilft auch.
Das ist gut, dann wirst du ja öfters Grund haben, für mich zu beten. Also das wären so die kleinen Gegenmaßnahmen und damit kein Missverständnis gibt. Also Kritik an sich muss es natürlich in der Paarbeziehung, in der Ehe geben können. Du musst auch mal was Kritisches sagen dürfen. Ja. Und du musst vielleicht sogar manchmal, wenn es wirklich wichtig ist, auch riskieren, dass der andere erstmal für einen Augenblick beleidigt ist. Das kann schon so sein. Wir meinen mit dem apokalyptischen Reiter, oder Gottman meint damit, eben so eine Grundhaltung, aus der man nicht mehr rauskommt. Diese kritische Sicht, der andere, der ist nicht gut für mich, der taugt nichts, der liebt mich nicht und so weiter. Und dann wird alles Positive, was es auch gab und gibt, einfach vergessen.
Und ich sehe manchmal Menschen, oder wir auch, gell, wenn wir Seminare halten oder so, die so grundsätzlich in so einer ganz negativen Sicht verhaftet sind und die so krummelige und negative Menschen sind. Mit so jemand zusammenzuleben ist so schwierig. Und ich bin mir sicher, du fühlst dich selber eigentlich nicht wohl in dieser Position. Das könnte sein, dass du vielleicht an dir arbeiten musst, dass es echt wichtig ist, da notfalls auch eine Therapie in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ich möchte raus aus diesem negativen Denken. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Zeichen von Burnout, dass man so nörgelig und grimmig wird oder einem anderen nur noch Schlechtes sieht. Vielleicht bist du da gerade in was drin, was dir gar nicht gut tut und was dich letztlich zerstört. Dann hol dir Hilfe und bezieht es nicht auf den anderen oder auf eure Paarsituation. Genauso, wenn du merkst, dein Partner wird plötzlich so und war es vielleicht bislang noch gar nicht, dann guck, ob da vielleicht auch was in der Richtung dahinter stecken könnte und seid gnädig miteinander.
Das gilt wahrscheinlich auch für den zweiten apokalyptischen Reiter. Der heißt Verachtung. Und das ist ähnlich wie Kritik, aber eigentlich noch mal viel tiefer. Das ist eine ganz andere Einstellung zum Partner. Da ist es geprägt von Respektlosigkeit. Oder man merkt, man ist nur noch zynisch miteinander oder ironisch, sagt böse Sachen, kann einfach nicht mehr normal miteinander reden, wird beleidigend. Rollt die Augen, wenn der andere was sagt. Also so einfach dieses, ach, was bist du eigentlich und was willst du in meinem Leben? Also wirklich Verachtung ist, ich glaube, das spürt dann jeder sofort, wenn man in so einer Haltung miteinander unterwegs ist, das geht wahrscheinlich bald dem Ende entgegen.
Es kommt manchmal aus einer massiven Enttäuschung über eine lange Zeit, ne? Wenn jemand ganz lang erlebt hat, er wird immer wieder zurückgewiesen und die Liebe kommt nicht zurück oder da funkt so gar nichts mehr, dann geht man in diese Position der Resignation und auch in der Verachtung des anderen. Wenn dann, wir erleben das manchmal, wie Leute über ihre Partner auch im Öffentlichen reden. Ich weiß, das Krasseste war mal, als ich im Zug fuhr und in so einem Abteil saß, wo ich im Gespräch zuhören musste, notgedrungenermaßen. Ich wollte das gar nicht hören, aber dann sagte der eine, die haben echt über ihre Frauen geschimpft miteinander und es war nicht schön, wie die über ihre Frauen geredet haben. Ich habe gedacht, boah, wie verächtlich, wenn die jetzt da sitzen würden, die würden sie sofort die Scheidung einreichen. Und der eine sagte, oh, meine Frau besorgt es mir schon lang nicht mehr. Und ich dachte, boah, wie abfällig, wie verachtungsvoll, dass er sich überlegt, warum tut sie das? Warum hat sie sich zurückgezogen? Ist er in die Verachtung gegangen? Und da kann eigentlich gar nichts mehr gut werden. Also zu Recht sagt Gottman, wenn du da drin verharrst, dann ist eigentlich deine Liebe dem Tod geweiht.
Überleg mal, welche Position du einnimmst, wenn du einen anderen Menschen und insbesondere deinen Ehepartner verachtest. Das heißt, du stellst dich total über diesen Menschen. Du bist besser als der. Der kann nichts, du kannst manches. Der ist schlecht, du bist gut. Und solche Dinge. Also allein diese Haltung ist so zerstörerisch für das Miteinander, dass man da natürlich dann auch wieder ansetzen kann und sagen kann, ich habe gerade wirklich viel negative Gefühle, aber wo kommen die her? Und warum bringe ich mich heute in eine Situation, dass ich mich so über dich stelle, da stimmt doch auch irgendwas nicht.
Also wenn du das merkst, dass in deinem Herzen schon Verachtung für deinen Partner ist und du möchtest aber noch was tun, um die Liebe zu retten, dann kann man nur sagen, hör auf damit, den anderen zu verachten. Geh auf ihn zu, frag, was ist eigentlich zwischen uns passiert, dass wir hier gelandet sind. Und überleg dir auch ganz bewusst, ist das wirklich das ganze Bild? Was war vielleicht auch schon Gutes da? Aus irgendeinem Grund hast du diesen Menschen doch geheiratet. Da kann doch nicht alles schlecht sein. Du hast dich dafür entschieden. Und ja, sucht Hilfe, kommt da raus. Es ist wirklich so destruktiv.
Ja, und uns geht es natürlich darum, dass wir das nicht erst ansprechen oder darauf achten, wenn es zu spät ist. Und so wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, ist es bei manchen danach tatsächlich zu spät. Sondern dass wir das im Keim ersticken. Mhm. Das heißt, wenn du Gefühle in dir spürst, wo du sagst, da ist Verachtung mit im Spiel, erkenne das als rote Linie und sag dir, da darf ich nicht drüber gehen, sondern im Gegenteil, ich muss mich davon wieder wegbewegen und muss die Verachtung bekämpfen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Wir haben in unserem Podcast auch vieles schon beschrieben, wie man das Positive zurückholt, wie man sich an die guten Dinge erinnert, wie man sie manifestiert. Wir haben gerade im letzten Podcast bei unserem Wort der Woche drüber gesprochen, dass ein Paarberater empfiehlt, wenn ihr Streit habt und im Konflikt seid, dann solltet ihr danach einen Liebesbrief schreiben, was wir ziemlich originell fanden. Also, dass ihr früher da die Kurve kriegt. Das kann auch sowas sein wie, du hast eine Frage, die du klären willst, eigentlich hast du gerade keine so guten Gefühle und fragst trotzdem deine Frau um Rat. Fragst einfach, du, ich stehe vor dieser Situation, was würdest denn du da machen? Oder hab mich da gerade mit dem Kollegen gestritten, wie würdest denn du das beurteilen? Irgendwie sowas. Denn das ist auch schon wieder ein Ausdruck von Wertschätzung. Ich möchte hören, wie du über eine Situation denkst.
Mhm. Und gell, das muss man vielleicht auch sagen, das sind echt Dinge, die sind in unserem Herzen. Und ich glaube, da ist keiner so ganz davor gefeit. Doch, es gibt so ein paar ganz heilige Menschen, die sind so lieb, die können nur lieb denken.
Aber du bist nicht.
Nein, ich habe auch schon manchmal echt richtig unheilige Worte im Kopf gehabt, vielleicht sogar schon ausgesprochen, so vor mich hin, oh, so ein Depp oder irgendwie sowas. Und das ist Verachtung, das geht gar nicht. Ich darf nicht, ich möchte auch nicht so über dich denken und erst recht nicht über dich sowas aussprechen. Und da merke ich, da liegt das Problem nicht bei dir, sondern es liegt bei mir. Hm. Also eigentlich über keinen Menschen sollte ich solche Dinge denken und aussprechen.
Also gebt Verachtung keine Chance.
Ja,
wir kommen zum dritten apokalyptischen Reiter, der heißt?
Der heißt Rechtfertigung, oder?
Rechtfertigung.
Ja, genau. So eine Situation, Markus bemängelt bei mir meine Unpünktlichkeit zum Beispiel. Na, das ist jetzt schon ein bekanntes Beispiel.
Ja.
Oder du bemängelst, dass ich irgendwas nicht rechtzeitig fertig gekriegt habe oder so. Was mache ich als erstes? Ich gehe in die Schutzreaktion, in die Abwehr. Aber du, das liegt nur daran, dass du mich nicht gut genug unterstützt hast. Oder ich habe allen Grund dazu und du machst ja auch nicht. Ne? Also solche Dinge, dass ich versuche, mich rauszureden. Ich versuche, mein Gesicht zu wahren. Ich möchte nicht abgewertet hier stehen. Ich möchte mich nicht kritisieren lassen. Dabei ist es vielleicht noch nicht mal Kritik, sondern einfach eine Ermahnung deinerseits. Aber gegen eine Ermahnung geht ganz schnell der Schutzrollladen hoch bei mir und ich will mich verteidigen. Und diese Verteidigung ist halt nicht hilfreich fürs Miteinander.
Ja, also es ist auch tatsächlich eines der schwierigen Dinge, dass wir sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Dass wir sagen, ich bitte dich um Entschuldigung, ich hatte dir was versprochen, habe es nicht eingehalten. Die Versuchung zu sagen, ja, ich habe es nicht eingehalten, aber eigentlich kann ich gar nichts dafür. Es sind immer die äußeren Umstände, es sind immer die anderen. Aber am Ende ist nie ich. Es ist eine Versuchung und da habt ihr sicher auch schon Leute kennengelernt, wo ihr denkt, das ist seltsam. Die haben einen Fehler gemacht, aber wenn du mit ihnen drüber sprichst, merkst du am Ende, du bist schuld, dass der einen Fehler gemacht hat. Ja? Und wenn dir das in der Ehe passiert und wenn dir das dauernd in der Ehe passiert, dann hast du ein Problem.
Vor ein paar Tagen bin ich zu dir gekommen und habe mich entschuldigt. Ich weiß gerade das Thema nicht mehr genau, aber es war was Krasses. Und ich bin zu dir gekommen. Ah, genau, ich habe mal wieder vor jemand von unseren Kindern eigentlich mich so ein bisschen koaliert gegen dich. Und dann bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, Entschuldigung, Markus, das war nicht in Ordnung. Und Markus guckt mich an und sagt, aber... Du hast mit der Rechtfertigung dann schon gerechnet.
Das kann schon sein.
Und weißt du was, ich hatte das aber im Kopf. Aber ich dachte, nein, ich möchte mich entschuldigen, weil ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte es stehen lassen. Ich will mich nicht rechtfertigen.
Ja.
Ja.
Also das ist eine hilfreiche Haltung, wie sowieso mal jemand gesagt hat, eines der wichtigsten Wörter der Ehe, in der Ehe ist Entschuldigung. Einfach, ich bitte entschuldige. Denn dadurch kommt man miteinander weiter, aber wenn man ständig das von sich weiß, dass man was falsch gemacht hat, wenn man was falsch gemacht hat, dann ist es wirklich Gift und laut Gottman eben sogar, wenn es so ein Dauerzustand ist, gefährlich. Gefährlich für euer Zusammensein, für eure Zweisamkeit, so dass irgendwann einer sagt, also mit jemandem, der nie zugibt, der manches falsch macht, das aber nie zugibt, mit so jemandem kann ich nicht zusammenleben.
Ja, es ist uns früher bis viel schwerer gefallen und wir haben eigentlich nicht oft wirklich um Entschuldigung gebeten, ne? Also um Verzeihung gebeten, dass der andere etwas entschuldigt. Wir haben schon aus der Gnade gelebt bewusst und uns darauf verlassen, dass der andere uns verzeiht. Aber dieses Aussprechen, bitte entschuldige, das lernen wir eigentlich erst so richtig. Und das nach so vielen Jahren Ehe. Aber ich merke, das macht nochmal einen Unterschied. Das ist echt gut. Und es kann ja sogar sein, du hast gute Gründe. Aber das, was der andere anmahnt, ist wahrscheinlich trotzdem berechtigt. Und das Stehenlassen und das Leid des anderen oder dem seine Bedenken einfach anzuerkennen und stehen zu lassen, ist wichtig.
Und auch hier kann es mal eine Idee sein, wenn du im Gespräch nicht in der Lage warst, zuzugeben, du hast einen Fehler gemacht, dann doch vielleicht mal was zu Papier zu bringen und ein paar Zeilen zu schreiben und zu sagen, jetzt im Rückblick möchte ich sagen, ich habe da echt einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Das ist manchmal leichter, als ins Gespräch zu gehen, wo dann auch vielleicht wieder was anderes reinkommt. So ein Brief der Reue, wenn man das so nennen darf, zu schreiben, kann schon sehr hilfreich sein, muss auch nicht groß sein, aber die Partnerin, der Partner versteht dann, oh, dem ist es ernst, der ist es ernst, das hat ja jetzt doch was bedeutet und damit hat man den apokalyptischen Reiter wieder zurückgedrängt.
Ja, sag doch du mal was zum vierten apokalyptischen Reiter.
Der vierte apokalyptische Reiter heißt Rückzug und da sage ich immer, sind wir Männer besonders gut drin, denn der deutsche Mann, der hat irgendwo ein Büro oder einen Hobbykeller oder eine Werkstatt, irgendwas, wo er sich zurückziehen kann, seiner Frau aus dem Weg gehen kann, wenn es konfliktreich wird. Und ich kenne aus unserer Ehe auch ganz klar Phasen des Rückzugs, wo ich dachte, oh, ich möchte der im Moment so wenig wie möglich begegnen.
Markus, wir haben das früher beide gemacht. Wenn wir Streit hatten, sind wir beide in Rückzug gegangen und haben eigentlich das Gespräch darüber nicht geschafft. Wir haben das verweigert. Und jeder hat sich im Prinzip, ich habe mich ins Weinen zurückgezogen oder ins furchtbar Trauern und du hast dich abgelenkt, glaube ich. Also du warst natürlich auch innerlich brodelnd und es hat dich beunruhigt und Angst gemacht. Aber ich habe nicht verstanden, dass wenn du so weggehst und nicht über die Sachen reden möchtest, dass du eigentlich dich selbst schützt. Das war mir nicht klar, dass das dahinter steckt. Das war aber nicht hilfreich, weil ich hätte gebraucht, dass du da bleibst, weil ich fühle mich total ungeliebt, wenn du dich verziehst und mir die kalte Schulter zeigst. Aber dieser Rückzug, ich habe das auch bei Frauen gesehen, dass Frauen sagen, ja, dann beschäftige ich mich halt mehr mit den Kindern oder arbeite noch mehr in meinem Job und im Haushalt oder begebe mich mehr in irgendwelche außerhäuslichen Aktivitäten. Rückzug voreinander als Strategie, um der Begegnung aus dem Weg zu gehen, ist ganz schlecht oder dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.
Es ist ganz schlecht, wenn es dauert. Es kann im ersten Moment wirklich sinnvoll sein, wenn es hochkocht, wenn ihr merkt, ihr seid auch nicht mehr Herr eurer Emotionen, dass ihr dann sagt, oh, wir müssen mal kurz, wie sagt man, ein Timeout oder sowas abkühlen. Das ist schon, aber bei manchen Paaren wird es ja zum Dauerzustand und auch das spürt man dann. Also wenn das mal ein paar Stunden sind, ist es kein Problem, aber wenn das ein paar Tage sind, wird es schon schwieriger und wir haben auch Paare kennengelernt, da muss man sagen, die haben getrennt unter einem Dach gewohnt. Also die sind sich wirklich dauerhaft eher aus dem Weg gegangen, haben das Nötigste miteinander unternommen. Und das ist auch, finde ich, leicht ersichtlich, dass es kein Dauerzustand sein kann, beziehungsweise dass dann der eine oder die andere sagt, wieso lebe ich mit dem Menschen zusammen? Vielleicht wäre es mit jemand anderem viel schöner und befriedigender. Also Rückzug als Dauerzustand ist ganz klar ein apokalyptischer Reiter.
Manche haben sich schon darin arrangiert, dass sie quasi nur noch miteinander funktionieren, aber keine Liebesbeziehung mehr führen, weil sie sich innerlich praktisch so stark voreinander schützen. Das ist auch eine Art von Rückzug. Mhm. Und manche leiden ganz schrecklich darunter, dass sie das Gefühl haben, ich komme an den anderen nicht ran, der schließt mich so aus, aus seinen Gefühlen, aus seinem Erleben. Und deshalb ist es auch so wichtig, wir haben einen Podcast zum Thema Konflikte lösen. Was hilft wirklich im Streit, um ihn zu bewältigen? Wir haben das auch immer wieder angesprochen, diese Themen. Aber das ist wichtig, dass ihr da einen Umgang damit findet und eben nicht diese apokalyptischen Reiter da zum Traben kommen und ihr diese unguten Bewältigungsmechanismen immer wieder aktiviert.
Zeiten im Rückzug sind verschwendete Lebenszeit. Das ist mir auch immer hinterher bewusst geworden, wo ich dachte, meine Güte, jetzt haben wir uns da tagelang angeschwiegen oder sowas. In der Zeit hätten wir als Paar auch was Vernünftiges miteinander machen können. Das ist uns als junges Paar manchmal nicht gelungen. Deswegen wäre es schon sinnvoll, Strategien zu suchen. Da haben wir in unseren Büchern wirklich einige dazu aufgeschrieben, wie man dann auch aus so einer verfahrenen Situation raus das Gespräch wieder in Gang bringt. Dass man einfach sagt, ach komm, das Thema ist jetzt noch nicht 100% bearbeitet, aber ich frage sie mal, was wir fürs Wochenende planen. Oder ich mache irgendein anderes Fass auf, was jetzt für uns weniger belastet ist. Und darüber kommen wir wieder ins Gespräch miteinander. Und oft glätten sich die Dinge ja auch wieder, weil man oft von einer guten Basis aus miteinander lebt und arbeitet.
Ich habe jetzt weder bei, also manche Paare gehen ja in Rückzug, weil sie Angst haben vor Miteinanderreden, weil das so destruktiv ist oder man sich so angegriffen fühlt. Manche sind einfach auch sehr empfindlich und sagen, ich habe so Angst vor dem. Ich glaube, das war es bei dir zum Teil auch, dass du Angst hattest vor meiner starken Kritik oder vielleicht Angst hattest, dass ich dich in Grund und Boden reindrücke mit meinen Emotionen, die da entgegenschwallen. Und eine Strategie kann wirklich sein, dass man sagt, man spricht über den Konflikt, aber man spricht mit Regeln drüber. Man sagt zum Beispiel, ich habe es jetzt bei einem Paar erlebt, die machen das jetzt mit einem Timer und jeder darf immer 3 Minuten lang seine Position darstellen. Du darfst 3 Minuten sagen, was dich jetzt gerade aufregt oder ärgert oder anstrengt. Und dann weiß ich aber, du wirst jetzt keine Tirade über mich abziehen, sondern nach den 3 Minuten ist gut und dann darf ich was sagen. Dann klingelt euer Handywecker oder euer Timer und nach den 3 Minuten darf ich was erwidern. Und dann schweigst du und du hältst dich an diese Regel. Du bist einfach still und hörst mir zu. Und dann bist du wieder dran. Und tatsächlich hat sich der eine Partner in diesem Paar hat gesagt, das ist für mich so hilfreich, weil ich da durchatmen kann und weil ich auch das Gefühl habe, ich habe die 3 Minuten, um dir meine Position darzulegen und du wirst nicht sofort über mich herziehen. Und es ist wie so ein Schutz, wenn ein Paar das schafft. Und die schaffen das jetzt ganz alleine und führen so ihre Gespräche und das hilft und bringt die vorwärts.
Ja. Das ist ein sehr guter Tipp. Wir haben das an anderer Stelle ja auch mit dem Zwiegespräch von Lukas Michael Möller angesprochen. Das wäre jetzt die kürzeste Form davon, aber sehr nützlich. Und wir haben ja auch einige Paare getroffen, die gesagt haben, seit sie nach diesem System arbeiten oder das miteinander praktizieren, ja, hat es einen deutlichen Schub nach vorne gegeben. Das ist ganz gut.
Genau, optimal ist dann übrigens noch, wenn ich die 3 Minuten gesprochen habe und dann kommen deine 3 Minuten, dass du erst noch zusammenfasst, was du verstanden hast und mich nochmal fragst, habe ich dich richtig verstanden?
Ja.
Das ist manchen kompliziert, aber für manche ist es total wichtig, ich will mich verstanden fühlen. Nein, ich habe den Eindruck, du hörst nur mit deinen Ohren. Ich möchte aber, dass du hörst, worum es mir wirklich geht.
Ja. Das waren die 4 apokalyptischen Reiter und wir wollen ganz deutlich machen, die kündigen den Untergang an. Es ist noch nicht der Untergang. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr spürt, boah, hier ist schon ein bisschen Apokalypse am Laufen, dass ihr Gegenmaßnahmen ergreift. Und da gibt es wirklich viel. Ihr findet in unserem Podcast jetzt in den vielen Folgen schon einen Haufen Material. Ihr findet auf unserer Internetseite geliebtesleben.de einige Blog-Einträge. Ihr findet in unseren 2 Büchern das Emma-Prinzip. Und da geht noch was. Wirklich ganz viele Dinge, wo ihr sofort umsetzen könnt, ganz praktisch, wo ihr sagt, das probiere ich jetzt bei uns aus und da sind Sachen dabei, die werden euch helfen. Das können wir mit Gewissheit sagen, weil wir da echt viel Erfahrung haben. Und jetzt würde ich gern von dir noch ein Wow der Woche hören.
Ja, also wir finden das ja immer wow, wenn ein Paar so lang geschafft hat, verheiratet zu bleiben und immer noch glücklich ist. Und wir haben die Geschichte von einem Paar gehört, die schon 65 Jahre in ihrer Liebe miteinander unterwegs sind, mehr als 6 Jahrzehnte verheiratet, Irmgard und Kuno Mattern aus Abensen. Und die zwei sind auch interviewt worden und sie haben gesagt, ja, das Geheimnis unserer langen Ehe, es gibt manchmal ein Kurzgewitter, sagte Kuno, aber dann dreht man sich um und es geht wieder. Und dann haben sie ein tägliches Ritual. Sie geben sich jeden Abend einen Kuss, eine Umarmung am Morgen, Das sei für sie eine Selbstverständlichkeit. Sehr schön. Sie ist schon wieder die körperliche Nähe, ganz wichtig. Und er sagt aber auch, persönliche Freiräume sind uns wichtig.
Ja.
Sie haben sich zum Beispiel darin akzeptiert, dass sie einfach unterschiedliche Video- oder Filmvorlieben haben. Sie gucken unterschiedliche Fernsehprogramme, aber im selben Raum. Die haben zwei Fernseher laufen und jeder hat einen Kopfhörer auf. Und während wir da gucken, sind wir trotzdem irgendwie zusammen. Das finde ich so witzig. Das finde ich echt wow. Dass Leute einfach kreative Strategien entwickeln, um ihre Liebe zu pflegen.
Ja, das ist wirklich super.
Und die sagen nicht, du musst das auch lieben, was ich liebe, und musst mit mir die Tagesschau gucken, sondern guck du ruhig deinen Bergdoktor und ich guck Tagesschau. Aber wir gucken beide und jeder hat Kopfhörer auf.
Also, dass man einfach nicht auf so komischen Vorstellungen beharrt, was dann miteinander laufen muss, sondern dass man so eine kreative Lösung hat und sich mit, die werden ja dann Ende 80 sein, zusammenhockt mit Kopfhörern auf, aber sich dann doch einen Blick zuwerfen kann und so, während man seinen Film anguckt. Das ist doch phänomenal.
Mir ist neulich, als ich da rausspaziert bin, ein Paar begegnet. Da ist sie gejoggt und er fuhr mit dem Fahrrad nebenher. Da hatte ich auch, okay. Jedem seine
Art. Die schaffen es auch bis zur eisernen Hochzeit. Ich bin sehr zuversichtlich.
Ja, Leute, werdet doch auch, denkt auch manchmal raus aus euren Festlegungen und kommt raus aus euren apokalyptischen Reiterverhaltensweisen. Arbeitet dran, dass es immer schöner wird mit euch, weil
da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lighten your load. Get moving, don't miss the beat.